Ja, erstmal vielen Dank. Genau, das waren jetzt irgendwie so zwei große Themen. Das eine sozusagen die realen praktischen Auswirkungen durch Polizeikontrollen vor Ort und das andere nochmal so ein bisschen den Blick auch dahinter, wer ist eigentlich dafür verantwortlich und spielt da auch mit, ist aber vielleicht erstmal nicht ganz so sichtbar als handelnde Akteure und Akteurin. Also ist vielleicht nochmal später für eine Diskussion auch spannend, wo wir irgendwie Widerstand gegen dieses Direktsystem ansetzen können auf verschiedensten Ebenen, weil sich nur irgendwie vom Bullen verprügeln lassen ist auf Dauer auch anstrengend, also wo wir vielleicht noch reinpieksen können, um das abzuschaffen. Genau, aber erstmal würde ich ans Publikum mit Fragen, Verständnisfragen vielleicht zuerst.
Ja, vielen Dank für die beiden Vorträge, fand ich recht spannend. Eine kleine Ergänzung vielleicht zu Nora ganz am Anfang, weil du gesagt hast, dass 2016 aufgrund einer Initiative von Gewerbetreibenden und Anwohnern oder infolgedessen sozusagen der Polizeieinsatz hier am Kottbusser Tor hochgetrieben wurde. Nur als Ergänzung, denke du weißt das, gab auch gleichzeitig eine Initiative von Gewerbetreibenden und Anwohnern, aber auch uns von Kotti und Co., der Mietergemeinschaft, die versucht hat, einen anderen Text hier reinzuschreiben, der heißt Mach mein Kotti nicht an, kann man auf unserer Webseite auch nochmal nachlesen, finde ich eine wichtige Ergänzung. Also der genau versucht hat, sozusagen in dieser ganzen Ambivalenz, also auf der einen Seite die Problemlage jetzt nicht klein zu reden und auf der anderen Seite auch, sagen wir mal, Kurzschlusslösungen mittels Polizeiarbeit ein bisschen zurückzuweisen und darauf zu drängen, nachhaltige Lösungen zu finden. Und das wäre jetzt so ein bisschen eigentlich meine Frage auch, also bei beiden. Ich fand super interessant den Zusammenhang zwischen Richard Florida und Stadtmarketing. Diese Geschichten finde ich auch gerade hochaktuell am Kottbusser Tor, werden die meisten noch nicht wissen. Wir haben jetzt seit Anfang Juni ein neues Projekt hier am Kottbusser Tor, was von der Wirtschaftsförderung des Bezirks ausgeschrieben wurde, wo es um eine Gewerbeentwicklung geht. Also es geht eigentlich um Standortmarketing. Interessanterweise ist es am höchsten budgetiert, wenn man alle anderen Träger sich anguckt, was die kriegen für ihre Projekte. Das ist mit 180.000 Euro datiert. Und wenn man sich anguckt, was die Firma in anderen Stadtteilen gemacht hat oder auch in anderen Städten, dann weiß man schon ein bisschen, in welche Richtung das geht. Meine Frage aber letztendlich, also da fand ich es ein bisschen unbefriedigend. Ihr habt beide gesagt, Lösungen werden erstmal sozusagen, dass man auf die strukturellen Bedingtheiten schaut und darüber dann nachhaltige, größere Lösungen anstrebt. Das ist natürlich richtig, aber es ist unbefriedigend für die Situation vor Ort. Und das würde mich interessieren, vielleicht auch aus anderen Städten oder Erfahrungen, also was für multiple Strategien im Konkreten und hier im Heute kann es da eigentlich geben. Also wir haben, also Kottbusser Tor. Und das Problem, dass hier seitens einer allgemeinen Öffentlichkeit, aber vielleicht auch von vielen Gewerbetreibenden, nicht von allen, aber auch von Bewohnerinnen sozusagen diese polizeilichen Lösungen, die eben nicht nachhaltig sind, als die Lösungen aufgerufen werden. Und ich bin hier auch Quartiersratssprecher im Bezirk und im Kotti und es gibt ja noch einige tolle Akteure, ein paar sind auch im Raum hier, wo wir eigentlich die ganze Zeit darauf drängen, nachhaltige Lösungen eben halt zum einen die Problemlage vor Ort mit der Kriminalität und mit der Gewalt ernst zu nehmen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite darauf zu drängen, dass es halt Angebote für diese Personengruppen gibt, damit sie eben halt nicht irgendwie in die Situation kommen, dann sozusagen nur mit Polizei bekämpft und weggeschafft werden. Das Witzige ist ja sozusagen, und vielleicht noch als Ergänzung, dass wenn du mit der Polizei hier am Kottbusser Tor redest, also ich kenne eigentlich keinen Polizisten hier, die irgendwie sagen, dass ihre Arbeit Sinn macht. Das finde ich total verrückt. Also das finde ich irre. Also das ist sozusagen, ja, mich würde eigentlich interessieren, welche Lösungen es vielleicht aus anderen Städten gibt, wie man mit solchen Konfliktfeldern, die sehr mannigfaltig sind, umzugehen.
Ja, also genau, zu anderen Städten oder erstmal zum Kotti. Ich glaube, ja, das stimmt schon. Also wir können jetzt natürlich nicht sofort irgendwie das System abschaffen und so. Aber genau, ich glaube, so am Kotti gibt es schon auch Bewegungen, die einfach auch total in die richtige Richtung gehen. Eben sowas wie die Nachbarschaftsunterstützung. Ich glaube, bei diesem großen Clash 2015, 2016, ich kann die Situation nicht so richtig einschätzen. Aber so, ich habe auch von Leuten gehört, dass da auch teilweise irgendwie nicht so richtig cool mit dieser neuen Gruppe umgegangen wurde, was dann natürlich vielleicht auch klar ist, weil da gibt's eine Gruppe, die irgendwie einfach Übergriffe macht und keine Ahnung, vielleicht hätte es da auch die Möglichkeit gegeben, sich irgendwie noch mehr auch mit denen zusammenzuschließen und gemeinsam zu gucken, wie denen ihre Bedürfnisse irgendwie in dem Fall noch besser befriedigt werden können. Ich weiß nur, dass es irgendwie zum Beispiel in den USA schon Situationen gab, wo in so sogenannten Ghettos oder Slums oder so Kriminalität plötzlich explodiert ist. Und die Forderung der Leute dann eben nicht war, mehr Polizei zu haben, weil dann klar war, also es waren diese ganzen Ferguson-Geschichten und sowas, weil dann klar war, dann explodiert halt die Polizeigewalt gegen die Leute, die hier wohnen, und das kriegen die Leute ab, die nichts damit zu tun haben. Ja, genau, was man da jetzt direkt macht, weiß ich nicht, aber welche Forderungen man stellt, das unterscheidet sich eben dann auch nochmal.
Ja, also wenn man jetzt sozusagen mal auf einer lokalen Ebene sagt, ne, also ich meine grundsätzlich, du hast ja gesagt, nicht die großen Lösungen, nicht die Entkriminalisierung von Drogen oder irgendwie weg mit dem Kapitalismus, das dauert uns zu lange, wir wollen jetzt die Lösung. Denke ich, gibt es so verschiedene Sachen. Also das eine ist tatsächlich, Privaträume nicht so stark zu verhindern auf den verschiedensten Ebenen, ja, weil ganz viele von diesen Konflikten im öffentlichen Raum entstehen dadurch, dass die Leute, die sich da aufhalten, nicht hinreichend Zugang zu Privaträumen haben. Das ist bei Obdachlosigkeit am allerdeutlichsten und klarsten, wo ich ja auch schon gesagt habe, also sozusagen diese Städte, die das Hilfesystem extra schließen für bestimmte Gruppen, das ist einfach ein Problem, das muss man ja nicht machen, das ist ja keine zwangsläufige Entwicklung. Was ähnlich ist beim Thema Sexarbeit, ja, wenn überall Stundenhotels geschlossen werden, dann muss man sich nicht wundern, dass es dann irgendwie Sex auf der Straße stattfindet. Ja, also auch zum Beispiel die Situation an der Kurfürstenstraße ist dadurch entstanden, dass in den 80er Jahren die Stundenhotels wegsaniert wurden. Und es gibt eben keinerlei Willen, obwohl zum Beispiel sowas wie Quartiersmanagement in solchen Quartieren stattfindet, was dann Räume für Gewerbetreibende organisiert zu günstigen Konditionen, da zum Beispiel Sexarbeitende mit einzuschließen. Ja. Das ist so eine Sache, aber wenn man es jetzt nochmal so am Cottbusser Tor, ist es ja stärker das Thema Drogen zum Beispiel. Da gibt's auch ganz unterschiedliche Formen des Umgangs mit. Manche davon finde ich so ein bisschen ambivalent, also zum Beispiel der Frankfurter Weg, ja, der wird immer als so eine wahnsinnig soziale Lösung vermarktet. Das ist irgendwie 1992, wurde nach langwierigen Konflikten um eine sehr sichtbare offene Drogenszene in der Innenstadt letztendlich die Drogenszene in das dortige Bahnhofsviertel verdrängt. Also es gab auch damals schon, war klar, es ist eine Mischung aus Repression und Hilfe, und ehrlich gesagt, mir gefällt der Repressionspart daran nicht so gut, ne? Wurde verdrängt dahin und hatte schon damals den Anspruch, die Leute aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen, möglichst weitgehend in Hilfeeinrichtungen, die damals ganz massiv geschaffen wurden, unter anderem eben Drogenkonsumräume, was noch ein ziemliches Novum war. Und so weiter, ne? Also sozusagen dieses Bereitstellen von Räumen, auch von Indoor-Räumen für Szenen oder eben wie bei Sexarbeitern diese Zone, die ich beschrieben habe in Dortmund. Das finde ich ambivalent, weil das in der Regel damit einhergeht, andere Räume für diese Gruppen zu schließen, also den Zugang zum öffentlichen Raum zu begrenzen. Also ich finde, auch das ist kein Naturgesetz. Man könnte theoretisch sagen, wir machen ein zusätzliches Angebot, ohne die Repression an anderen Orten zu erhöhen, ja, findet aber in der Regel nicht statt. Und ansonsten gibt es tatsächlich auch auf lokalpolitischer Ebene immer wieder Versuche, damit umzugehen. Also jetzt nicht nur, was weiß ich, wie in Portugal sozusagen den Kleinhandel sozusagen dann auch mit einer nationalen Gesetzgebung ein bisschen zu legalisieren, sondern ich weiß nicht, in Amsterdam gab es, glaube ich, mal einen Versuch, im Prinzip sozusagen so diesen Ameisenhandel, also dieses Kleinstdealen letztendlich de facto irgendwo zuzulassen. Ja? Und das zum Beispiel nimmt einfach einen Stress raus aus dem ganzen, aus sozusagen den ganzen Leuten, die damit zu tun haben, ja, also sozusagen nimmt diese Konflikte raus aus dem Drogenhandel auch sozusagen aus der Szene, die dann Drogen gebraucht, sofern sie denn überhaupt, also ich weiß nicht, am Cottbusser Tor sind das ja auch, ist es ja nicht nur sozusagen Drogenhandel für eine lokal konsumierende Szene, sondern sicherlich ein bisschen überregionaler. Aber an anderen Orten ist es eben auch so, also zum Beispiel in Frankfurt habe ich auch mit der Polizei gesprochen über das Thema Drogen. Und die beschrieben eben selber, wie ihre Maßnahmen, genau wie du gesagt hast, ne, die sind in der Regel damit ziemlich unzufrieden, ja. Die beschrieben selber, wie ihre Maßnahmen eigentlich dazu geführt haben, dass sie jetzt plötzlich eine relativ große Konflikte zwischen Dealern, Umdealer und eine recht unruhige Szene haben. Ja, also er hat wirklich regelrecht diese Zustände, bevor sie so einen Dealerring von der Straße genommen haben, als paradiesische Zustände beschrieben. Der Polizist meinte so, ja, meine Tochter würde sagen, das ist alles voll gechillt, ja, irgendwie, die Leute konnten sogar auf Kredit kaufen und anschreiben lassen und so, und jetzt, ne, gleichwohl, das war eben illegal und deswegen mussten wir das beenden und ja, jetzt haben wir eben diese Situation und es ist wieder ganz viel Unruhe in der Szene und so weiter. Ne? Und also sozusagen, man muss das ja nicht permanent durch polizeiliche Maßnahmen so sozusagen die Leute permanent in Bewegung halten, ja, und da immer so eine Unruhe reinbringen. Also man könnte, es gäbe durchaus Spielräume zu sagen, naja, so ein Kleinsthandel, den kann man in irgendeiner Form zulassen, ja. Aber es muss halt einen politischen Willen dazu geben und den gibt es halt so in den meisten Städten nicht.
Es gibt ja auch obendrauf noch einen gesellschaftlichen Diskurs, der das durchaus auch einfordert, dass dort viel Polizei ist und die finden das auch toll. Also die finden wahrscheinlich auch, das trifft die Richtigen und der ist auch gerade ziemlich stark, habe ich das Gefühl, oder auf jeden Fall wird auf den eher reagiert, als jetzt auf so weiche Lösungen zu überlegen, wie man da irgendwie auf andere Art vielleicht was machen könnte. Ne? Mhm. Weil ich erinnere mich drauf, also wir hatten mal eine Ausgabe zur Sozialarbeit und Polizei, dass es eben auch immer schwieriger wird, dass die sozusagen die Streetworkerinnen, also entweder haben sie eine zerstreute Szene und finden ihre Leute nicht mehr, oder auf der anderen Ebene werden die immer mehr dazu angehalten, und das sind auch meist staatlich geförderte Institutionen, eben auch irgendwie, naja, ihre Angaben weiter zu petzen, wenn sie da irgendwo ein Gefahrenpotenzial sehen oder Leute abtauchen oder also diese Einbindung von zusätzlichen Institutionen an sozusagen, ja, eigentlich auch polizeiliche Überwachungsmaßnahmen, das kommt ja auch noch oben drauf, also was, glaube ich, das alles auch nochmal schwieriger macht, ne?
Naja, und ich denke auch, dass so die allgemeine Stadtpolitik, ne, einfach müsste sich auch verändern. Ne? Also ganz viele von diesen Konflikten, ich weiß jetzt nicht genau, wie es am Cottbuser Tor ist, da stecke ich nicht genug drin, aber das sehe ich immer wieder in den verschiedenen Städten, die ich untersucht habe, dass sozusagen Gentrifizierungsprozesse irgendwie die marginalisierten Gruppen, die sich im öffentlichen Raum aufhalten, in immer kleineren Räumen konzentrieren. Und dann wundert man sich, dass es irgendwie A, sichtbar ist, so, oh Wunder, und B, dann vielleicht auch Konflikte gibt zwischen, zum Teil dann auch zwischen Gruppen, die einfach miteinander gar nichts am Hut haben, ja, die einfach nur den Status der extremen Marginalisierung teilen, ja, und, also, es sind alles jetzt nicht so Lösungen, wo man sagen kann, das machen wir morgen in dem Fall dann, das tut mir leid, aber es ist, also sozusagen, es muss einen politischen Willen geben und den muss man halt auch erstmal streiten in irgendeiner Form, so, das.
Hallo, ich heiße Sophie und ich komme von der Kampagne gegen Racial Profiling und gefährliche Orte, die ihr auch schon erwähnt hattet. Und wir haben jetzt ein Jahr lang zu diesen Orten gearbeitet und sind ja jetzt nur noch 8 in Berlin und haben halt probiert, auf verschiedenen Ebenen eigentlich zu zeigen, dass durch dieses Polizieren an den Orten eigentlich Konflikte eher verschärft werden als behoben werden, und haben halt, ja, Öffentlichkeitsarbeit gemacht und ja, an den Orten plakatiert und haben Geschichten erzählt von Leuten, die dort kontrolliert wurden und Gewalt durch die Polizei erfahren haben, und auch viele Videos gemacht, wo Leute davon berichten, von ihren Erfahrungen, und probiert, andere Leute, die vielleicht selbst nicht von diesen Kontrollen betroffen sind, auf diese Kontrollen, dass die stattfinden, aufmerksam zu machen, und dass man die nicht einfach, was die auch schon gesagt hat, nicht einfach hinnehmen sollte, weil die eben zu krassen Ausschlüssen und krasser Gewalt im öffentlichen Raum führen. Und ich habe auch noch eine Frage an euch, also an dich, Nora. Du hast gesagt, dass es zum Kotti noch keine Analysen zu diesen Kontrollen gibt, dass dort Racial Profiling stattfindet, aber dass es Analysen an anderen Orten schon gegeben hat zu Racial Profiling, die das auch nachweisen. Da fände ich es interessant, welche das sind, weil eigentlich ist es immer super schwer nachzuweisen, dass es so systematisch rassistische Muster ja gibt bei der Polizeiarbeit, gerade an den Orten, und dass es nicht nur Einzelfälle sind, die dann so heruntergespielt und bagatellisiert werden können?
Ja, also es gibt vor allem diese eine große Untersuchung von Fabien Jobard. Der hat das in Paris gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, wie er das gemacht hat, aber auf jeden Fall an ganz vielen verschiedenen Orten, die solche Kontroll-Hotspots waren, hat er so super aufwendig die eben beobachtet und hat dann danach die Leute dazu befragt und hat sozusagen Strichchen geführt, so was für Zuschreibungsmerkmale die haben. Und ich weiß es gar nicht mehr genau, vielleicht weiß es jemand von euch gerade noch besser auswendig, aber es war auf jeden Fall eine super umfangreiche Untersuchung. Die ist auch in dem Artikel, in dem Heft noch ganz deutlich, ganz ausführlich beschrieben. Und da ist er eben auf jeden Fall zu dem Ergebnis gekommen, dass es genau so eine, also genau diese beschriebene Profilbildung gibt.
Okay, aber das war jetzt nur im, also nur auf Frankreich oder Paris bezogen und nicht auf den deutschen Raum?
Im deutschen Raum gibt es sowas
nicht. Ja, das ist irgendwie generell ein Problem, ne? Also zum einen, es gibt ja für verschiedene Länder solche Studien und da, wie du sagtest, ne, dass sozusagen die das dann auch wirklich so nachweisen, da gibt es einfach so einen Prozess, dass dann immer wieder konservative Kritiken sagen, nee, das, also selbst wenn eine Studie gemacht wurde, also in den USA war das ganz stark, ne, dass immer versucht wurde, diese Überproportionalität nachzuweisen, dann gab es immer wieder irgendwelche konservativen Kritiken daran, nee, das ist aber nicht irgendwie methodisch korrekt, weil, was weiß ich, dunkelhäutige Menschen halten sich ja auch häufiger im öffentlichen Raum auf und deswegen sind sie dann überproportional in Kontrollen und so weiter. Ne? Also sozusagen die methodischen Anforderungen dafür, das nachzuweisen, sind dadurch extrem hochgehangen und es wird auch nur sozusagen quantitative Daten akzeptiert. Ansonsten würde ich sagen, dass es das schon gibt. Also ich habe zum Beispiel auch für Frankfurt, hat mir die Polizei mal erlaubt, mehr so durch Zufall irgendwie, mal bei ihnen mitzukommen. Und also ich fand schon, dass ich das mit qualitativen Daten durchaus nachweisen kann, dass da nicht nur Racial Profiling stattfindet, sondern vor allem auch Class Profiling. Und dass also sozusagen das, was sie poliziert haben, die Polizei, war sozusagen die Assis. Das war immer so ihre Problemkategorie. Und die Assis waren eigentlich sozusagen eine Unterklasse. Und diese wurden dann aber gleichzeitig in ihrer Wahrnehmung total ethnisiert. Ja, also ein selber migrantischer Cop hat es mal irgendwie dann so formuliert, nicht alle Assis sind Ausländer, aber also irgendwie jedenfalls so die meisten dann. Ne? Ich kriege es jetzt gerade nicht mehr ganz zusammen, aber jedenfalls sozusagen dieses, das ganz klar war, sozusagen diese Problemkategorie, die sie so sehen, ist irgendwie dann auch oft dunkel. Ja? Und ich fand aber tatsächlich, also zum einen ist eben dieses Problem der Nachweisbarkeit, das hängt eben daran, welche Form von Daten werden überhaupt akzeptiert im Diskurs. Und das andere finde ich aber tatsächlich, also mir wäre es schon wichtig, dieses Thema von Class Profiling nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen bei Leuten, weil das immer so ein bisschen hinten runterfällt. Nicht, dass ich deswegen irgendwie die Beschäftigung mit Racial Profiling irgendwie weniger wert wäre, aber weil sich das so extrem überschneidet.
Hallo, danke für die Einblicke. Ich wüsste gerne, ob es auf Polizei- und Verwaltungsebene auch Initiativen gibt, die sich dagegen wehren und ob man nicht auch auf den Ebenen irgendwie ansetzen müsste, ob das möglich ist, ob da schon was passiert ist und so weiter.
Also ich habe davon noch nichts gehört. Keine Ahnung. Also Polizei, also die sagen ja auch nicht, wir machen Racial Profiling, die sagen ja, wir machen das nicht. Aber ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwelche, es gibt ja so kritische Polizistinnen auch, keine Ahnung, weißt du?
Kann ja keine homogene sein.
Genau, ja, klar, aber ich habe zumindest noch, ja.
Ja, also meine Erfahrung ist die, das ist jetzt aber wirklich einfach so in diesen Interviews mit Polizei, die ich in Frankfurt gemacht habe, dass also zum einen tatsächlich die Polizei gar nicht so interessiert ist an diesem Straßenpolizieren, wie man so denkt. Ja? Also für die Polizei ist das einfach, ist Polizieren Arbeit. Ja, das vergessen wir Linken, glaube ich, manchmal so ein bisschen, dass es für die gar nicht so attraktiv ist, das auszuführen. Zum anderen aber, dass die unglaublich pinen sich auf den Vorwurf von Racial Profiling reagieren. Und das ist, also dass es in diesem Bereich tatsächlich relativ wenig Kritik gibt. Ne? Also während ich in den Interviews ganz, ganz viel gefunden habe zu Kritik an diesem albernen Polizieren von Drogenszenen und auch von Sexarbeit und auch relativ, also sozusagen, ne, also Ambivalenzen, bis dass es da durchaus auch eine gewisse Sympathien gibt, also sozusagen beim Thema Racial Profiling, da hört es echt auf, ja, dieser Vorwurf, den können die echt nicht hören und deswegen ist das, glaube ich, auch sozusagen relativ wenig thematisiert. Natürlich gibt es die kritischen PolizistInnen, Aber das Problem ist tatsächlich, dass die immer sagen, so, wir machen das ja nicht. Und ich würde eben sagen, dass leider, ja, also das ist das, weswegen ich nochmal diese soziale Ebene versucht habe, in den Vordergrund zu stellen, dass sie da leider partiell recht haben, ja. Nicht vollständig, auf keinen Fall, aber dass zumindest halt es ganz oft so ein struktureller Rassismus ist, der sozusagen in die Strukturen eingeschrieben ist, wo polizieren die überhaupt, ja. An welch, also sozusagen, weil bei dem Racial Profiling, da schwingt oft so ein bisschen mit, das wäre nur der individuelle Rassismus der Polizeikräfte. Den gibt's definitiv auch. Und gerade zum Beispiel gegenüber Roma, ja, also der Antiziganismus, das war so das, was ich am meisten gefunden habe, ist durchaus, fand ich, war durchaus hoch, ja. Aber sozusagen, das ist eben nicht alles. Schon die Frage, welche Gruppen werden überhaupt poliziert, ja? Also an welchen Orten wird poliziert, mit welchen Instrumenten? Und dann geraten eben schon dadurch bestimmte Leute und eben überproportional Migranten, Migrantinnen oder Leute mit dunkler Hautfarbe in den Blick. So, das, und ich glaube, daran müssten wir eben tatsächlich auch ansetzen. Aber jetzt gibt es viele Meldungen.
Darf ich dazu noch was ergänzen? Ich forsche selber zur Verräumlichung von Sicherheit. Ich bin an der HU, am Institut für Europäische Ethnologie. Und genau, gerade in Berlin gibt es eben noch ganz viele Beispiele, wo es eben Racial Profiling bestimmt auch eine Rolle spielt, aber eine eher nicht so große Rolle ist. Am Leopoldplatz zum Beispiel, wo es um Obdachlosigkeit vor allem geht. Und in der Riga-Straße, wo vor allem irgendwie linke Strukturen ins Profil geraten von der Polizei sozusagen. Genau, also es betrifft dann je nach ortsspezifischem also je nach der Konstruktion von der Unsicherheit sozusagen andere Gruppen und andere Subjektgruppen. So. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. In Berlin ist es eigentlich, gibt es noch genau andere Beispiele. Ich denke, beim Girlie ist es auch irgendwie ein starker Fall von Racial Profiling auf jeden Fall, natürlich auch mit der Drogenszene da.
Ja, aber ich würde zum Beispiel da jetzt auch denken, dass eben die Auswirkungen, auch es ist natürlich nicht angenehm, in der Riga Straße kontrolliert zu werden, aber die Auswirkungen, die von Leuten, die vielleicht dann auch ohne Pass oder Papiere oder so kontrolliert werden, natürlich auch nochmal um einiges höher sind. Und ich glaube auch, dass die Gewalterfahrungen höher sind. So. Also ohne das jetzt alles gegeneinander ausspielen zu wollen, aber ich glaube, die Folgen von Racial Profiling sind einfach viel drastischer. Ne? Oder?
Das habe ich vergessen zu sagen. Also das Spannende ist ja daran, dass hinter dieser Verräumlichung von Sicherheit ja praktisch dass sich dahinter das versteckt, dass man das nicht mehr, dass es nicht mehr sichtbar wird, dass man eigentlich auf bestimmte Personengruppen zugreift. Und dass es natürlich betrifft es eine Riga-Straße bestimmt auch Leute ohne Papiere und offensichtlich nicht deutscher Herkunft oder vermeintlich nicht deutscher Herkunft, natürlich auch mehr wahrscheinlich, aber genau, dass es praktisch dahinter verschwindet, dadurch, dass man so eine räumliche Begründung und räumliche Gebiete hernimmt, wo man einfach sagt, die sind per se kriminell, verschwindet dahinter praktisch dieses Racial Profiling oder dass man speziell auf Linke es abgezielt hat oder so. Also das versteckt sich dann dahinter auch ein bisschen, ne?
Ich habe hier nochmal das Mikrofon. Ich würde ganz gerne nochmal ein ganz dickes Ausrufezeichen hinter der Frage meiner der Vorvorrednerin stellen, weil ich das für unglaublich wichtig halte, dass man auch in die Polizei reingeht. Also im Feld des Antisemitismus gibt es schon seit vielen Jahren. Es gibt ja Vereine oder Institutionen, die reingehen, also hinter verschlossenen Türen, auch ein bisschen geheim, ein bisschen abgeschirmt von der Öffentlichkeit, solche Schulungen machen für die Polizei. Ich denke, dass wenn es so eine Studie jetzt gibt sozusagen, also sollte man auch eigentlich die jetzt nicht nur für einen linken Diskurs aufbereiten, sondern wirklich auf Behörden zugehen. Ich mache mal einen Vergleich zur Wohnungspolitik. Da gibt es einen breiten strukturellen Rassismus in der Vermietungspolitik von vielen Wohnungsunternehmen. Der Türkische Bund Berlin hat eine Studie durchgeführt. Die Folge von dieser Studie, wo nämlich nachgewiesen wurde, dass Leute mit bestimmten Nachnamen, sage ich jetzt mal so, ganz anders behandelt werden als klassisch deutsche Nachnamen, Müller und Meier und sowas. Die Folge davon ist, dass es jetzt diese Antidiskriminierungsstelle in Berlin gibt, vom Senat finanziert. Und infolgedessen, also ich sitze jetzt gerade in Verhandlungen mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAG, also nicht ich alleine, sondern Kotte und Kron, der Mieterrat vom neuen Kreuzberger Zentrum auf der anderen Straßenseite hier. Und wenn du mit denen redest sozusagen, ist es halt auch immer so, nee, wir sind gar nicht rassistisch in unserer Vermietungspolitik, nee, machen wir gar nicht und wir haben doch schon die Vorgaben vom Land und so weiter. Und das ist ganz schwierig nachzuweisen, aber wir versuchen die ja zu zwingen, jetzt weiter sensibilisiert zu werden durch diese Antidiskriminierungsstelle. Und ich glaube, irgendwer in der Gesellschaft muss diese Arbeit eben halt auch machen. Also ich habe mit vielen Einsatzleitern vor Ort hier geredet, da hast du immer sozusagen, die haben unglaubliche Angst, rassistisch zu sein. Von strukturellem Rassismus haben die noch nie was gehört. Das ist sozusagen immer sofort Schicht im Schacht, wenn du da irgendwie so einen Begriff aufführst. Und also umso wichtiger halte ich sozusagen, dass Gruppeninitiativen da reingehen und auch die Auseinandersetzung da nicht scheuen.
Ich würde sagen, das Problem, was ja auch so ein bisschen stellt, ist, dass die Stadt Berlin oder allgemein irgendwie unter einem immer höheren kapitalistischen Druck auch steht. Und das, was du auch meinst, oder das würde mich nochmal interessieren mit dieser Initiative, die jetzt ein besonders hohes Budget bekommen hat, jetzt hier am Podium eben so Werberäume zu schaffen oder solche Sachen. Also das finde ich ein Faktor, wo ich auch merke, dass ich also immer mehr so ein Vertrauen überhaupt in der Politik irgendwie verliere, weil es halt wo es mir irgendwie immer absurder vorkommt, dass es, ich da glaube, dass wirklich im Interesse von der Bevölkerung oder so oder von sozialen Verständnis irgendwie von Gesellschaftsbewusstsein gehandelt wird. Weil dieser Druck immer größer wird und mich würde das nochmal interessieren, was du meinst mit dieser Initiative und vielleicht würde es ja auch Sinn machen, dagegen auch nochmal Öffentlichkeitsarbeit zu machen oder das zumindest an die Öffentlichkeit zu bringen, dass es solche Projekte gibt, die dann explizit gefördert werden.
Ja, ich glaube, das findet vor dem Hintergrund statt, dass vieles, was das Qualitätsmanagement macht, kaum Sozialstaat macht, in vielen Stadtteilen so eine klassische Aufwertungsstrategie ist. Ne? Und als es eingeführt wurde in Berlin, war das sozusagen die herrschende Vorstellung und jetzt hat es ja einen Regierungswechsel gewesen. Ich glaube jetzt gar nicht, dass die politische Leitung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ist, weil das die Linkspartei ganz heftige Kritik an solchen Programmen gehabt, also von Stadtentwicklung, City-Marketing, Aufwertung, Verdrängungsgeschichten. Und was wir aber vorfinden, ist, dass so im Mittelbau, in der Verwaltung, zum Teil in Bezirken sozusagen, deren Bild ist auch im Kontext unglaublich naiv. Also die Vorstellung ist dann ganz ein bisschen schmuddelig an manchen Ecken, das muss jetzt mal schöner werden. Das ist wirklich so naiv und der Zusammenhang zwischen Aufwertung und Verdrängung ist ihnen überhaupt nicht präsent. Und gut, bei einigen würde ich auch behaupten, dass das Absicht ist. Keine Frage. Den Glauben verlieren? Ja, den Glauben verliert man hier eindeutig jeden Tag. Ich meine, Deutschland ist heute aus der WM rausgeflogen und wenn es nicht böse irgendwie in die Schuhe geschoben wird, dann finde ich das ja auch ein Hoffnungsschimmer. Also, das Vertrauen verliert man die ganze Zeit, aber dafür hat man ja auch ein linkes Herz. Also, das ist anstrengend. Hat ja keiner gesagt, dass es einfach ist. Ich hätte gerne noch eine Anmerkung. Also, das ist ja heute auch vom Podium aus als eine linke Veranstaltung gelabelt worden. Eine Aufforderung an euch sozusagen oder von Noah und darüber hinaus vielleicht auch sozusagen Veranstaltungsformate sich zu überlegen, die mit anderen Leuten hier am Kotti zusammenkommen, weil ich glaube, dass man auch nicht nur die Polizei, sondern auch in andere gesellschaftliche Bereiche und Personengruppen diese Fragestellungen, Sensibilisierung hereintragen sollte. Auch das ist Aufgabe linker Politik.